Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ich habe Johnny Jetzer in New York besucht und mit ihm über seine Strategie mit dem Swiss-Institut, aber auch über die Krise und deren Auswirkung auf die amerikanische Kunstszene gesprochen. Wir treffen uns in seinem kleinen, mit Büchern und Zeitschriften überstellten Büro am Broadway, wo er gerade mit einer großen Schweizer Bank telefoniert.
Okay, und was ist der Wechselkurs? Und wieso ist der so hoch? Was haben Sie gesagt? 1,13? Okay. Also dann macht sie doch das.
Seit Wochen hat Johnny Jetzer die Wechselkurse beobachtet, da ihm das Geld für das Swiss-Institut aus der Schweiz in Schweizer Franken überwiesen wird. Die Pro Helvetia bezahlt nämlich rund die Hälfte der Kosten für den Ausstellungsraum in New York, über 400.000 Franken. Da können ein paar Rappen mehr pro Dollar bald einmal ein paar 10.000 Franken weniger Budget für Johnny Jetzer bedeuten.
Letztes Jahr war der Dollar sehr schwach gewesen. Und ja, man versucht so weiterzumachen. Man versucht gleich viel Geld überzukommen. Für Kultur.
Geld spielt für Jetzer momentan eine wichtige Rolle. Eigentlich hätte das Swiss-Institut seine repräsentativen Räume am Broadway im Herzen von New York diesen Sommer aufgeben müssen, weil der Besitzer wegen des Immobilienbooms den Mietpreis von $120.000 jährlich kurzerhand verdreifacht hatte. Nun aber ist die Krise da und wahrscheinlich kann die Kunstinstitution nun zum gleichen Preis an ihrer repräsentativen Lage bleiben. Eine kleine Blase der Immobilienspekulation, die geplatzt ist, diesmal zugunsten der Kunst. Bevor ich mich aber mit Johnny Jetzer über die Finanzkrise und deren Auswirkungen auf das Kunstleben in New York unterhalten habe, war ich neugierig darauf, wie es sich denn nun eigentlich in diesem Mekka der Kunst lebt. Ist die Stadt auch nach 3 Jahren noch die glanzvolle Metropole oder gibt es für Jetzer auch Seiten von New York, die er hasst?
Hassen tue ich nicht. Ich meine, es gibt Dinge, die unangenehm sind. Man gewöhnt sich an vieles. Der Mensch ist eine flexible Maschine. Und man gewöhnt sich an den Lärm, man gewöhnt sich an die säkularisierte Gesellschaft ohne Feiertage. Man gewöhnt sich an vieles. Man gewöhnt sich daran, dass man in der tollsten Stadt des ganzen Kontinents lebt und dass es sich gar nicht vielleicht unbedingt lohnt, jedes Wochenende eine neue Stadt kennenlernen zu wollen. Also man reist sicher weniger als in Europa. Man hat nicht alle 500 Kilometer eine neue kulturelle Identität. Es gibt natürlich schon Dinge, die fehlen. Aber ich glaube, andererseits ist es vor allem nach der Schweiz, vor allem nach 36 Jahren Schweiz, ist es ein gutes Gegenprogramm.
Sie sind ja vor jetzt rund 3 Jahren hier nach New York gekommen als Direktor des Swiss-Instituts und haben das damals so ein bisschen mit dieser David- und Goliath-Geschichte auch charakterisiert, was das bedeutet, hier ein Schweizer Institut in New York zu leiten. Wie sehen Sie heute Ihre Position oder Ihre Rolle hier in dieser Stadt, in dieser großen Stadt der Kunst natürlich auch?
Ich glaube, es hat sich nicht allzu sehr verändert. Ich meine, viele Leute denken, Schweiz-Institut, ihr habt Geld, ihr habt elegante Räumlichkeiten, vielleicht im gleichen Gebäude wie eine Schweizer Bank oder eine Schokoladenfirma. Und wir kommen mit sehr bescheidenen Mitteln aus, wir produzieren sehr viel mit diesen bescheidenen Mitteln und wir haben einen unglaublichen Impact. Also ich glaube, diese Großzügigkeit, dass man eben die Schweizer Identität als eine Gastgeberschaft verstehen kann. Und auch diese doppelte Identität ist ja tatsächlich ein amerikanisches Not-for-Profit. Und wir sind steuerbefreit hier in Amerika. Wir werden unterstützt auch von der Stadt und vom Staat New York. Und ich glaube, wir sind das einzige internationale Institut, das eigentlich diese nationale Identität hat auch durchbrechen können. Wir sind sowohl als auch. Und ich glaube, wir sind auch eine Marke, die wirklich komplex ist und auch Widersprüche in sich trägt. Und ich glaube, das ist das Spannende. Es ist nicht einfach eine Repräsentation, eine Ikonografie, die es sowieso nicht mehr gibt in nach-postmoderner Zeit, sondern wir versuchen wirklich eigentlich mit Innovation, mit Unberechenbarkeit, mit neuen Ideen, Partnerschaften zu initiieren zwischen Amerikanern und Schweizern. Also ich glaube, diese zwei Nationen sind die wichtigsten Nationen. Klar haben wir auch Gäste aus Japan, aus Italien, aus anderen Ländern. Aber ich denke, diese Identität ist spannend. Und es ist spannend, mit etwas zu arbeiten, was in der Schweiz sowieso ein starkes Feld ist. Also die Gegenwartskünstler, Architektur, Design, die Kreativität in der Schweiz ist unheimlich erfolgreich. Es wäre viel schwieriger, natürlich ein Gegenwartsinstitut sein zu wollen mit einem Schweizer Namen, wenn wir nicht sowieso Stärken hätten in dem Gebiet.
Das Swiss-Institut wurde ja in den 80er Jahren gegründet, so mit der Aufgabe auch, die Schweizer Kunst hier in Amerika zu promoten. Jetzt, wenn ich nur so an die letzten paar Monate denke, die riesige Installation von Pipi Lotti-Rist, die sie im Museum of Modern Art realisieren konnte und die ja wirklich Stadtgespräch offenbar hier auch war. Oder zum Beispiel war ich gestern im Museum of Modern Art und habe gesehen, dass jetzt die Filme von Roman Signer sehr prominent da ausgestellt sind. Hat die Schweizer Kunst denn überhaupt so ein Kunstpromoting hier durch das Swiss-Institut noch nötig?
Das hat sie durchaus. Und ich denke, zum Beispiel im Fall von Roman Signer. Roman Signer ist ein gern gesehener Gast. Also der hatte vor über 10 Jahren eine Fotografieausstellung, hat eine Performance gemacht im Swiss Institut. Letzten Winter haben wir ihn geehrt und wir haben Restenfilme gezeigt. Und er hat sich dem Publikum gestellt, den Fragen des Publikums gestellt. Und ich denke, es ist großartig, einerseits, dass wir Dinge machen. Wir machen mit größeren Namen halt andere Ausstellungen. Zum Beispiel von Fischli Weiß haben wir Bücher, Editionen und Ähnliches gezeigt. Und da wird es vermutlich nochmal eine Weile dauern, bis das vielleicht dann das MoMA nochmal macht. Aber ich denke, für uns ist wichtig, anders ranzugehen. Also ich glaube, die Aufgabe und das Profil ist entscheidend.
Sie haben gesagt, Sie machen ungewöhnliche Anfragen an Künstlerinnen und Künstler. So eine dieser ungewöhnlichen Anfragen kann ich mir vorstellen, das ist die Frage, die Schweizer Flagge neu zu gestalten, die dann hier vor dem Swiss Institute über dem Broadway weht. Das sind ja ganz starke Symbole, mit denen Sie da auch arbeiten, diese Schweizer Flagge. Ist das eine Art, einfach Aufmerksamkeit zu generieren mit Kunst, oder sind diese Flaggen für Sie jetzt wirklich so eine anspruchsvolle Kunstaufgabe?
Ich glaube, es ist eine konsequente Umsetzung unserer Identität, weil wir sind das Schweizer Institut, aber ich denke, die Schweizer Fahne wäre vielleicht ein bisschen ein zu offizielles Symbol an unserer Fassade, weil wir sind ein amerikanisch-schweizerisches Kunstinstitut. Und daher fragen wir Künstler an, in respektvoller Art und Weise die Schweizer Fahne zu remixen. Die wie zum Beispiel Musiker auch DJs anstellen, um ihr Lieder zu remixen. Das heißt, das Grundmuster bleibt erkennbar, also vor allem die Farbgebung, aber es darf etwas gemacht werden. Zum Beispiel die jetzige Fahne von Peter Regli finde ich unheimlich gut, weil er hat eigentlich das Schweizer Kreuz in drei Komponenten zerlegt, einen Balken und zwei Quadraten. Und es ist ein ganz einfacher Eingriff. Es sieht ein bisschen aus wie Suprematismus, also wie russischer Konstruktivismus. Andererseits sieht es auch fast aus wie ein kleines Gesicht. Es wird so wie zu einem kleinen Logo. Andererseits ist es auch wie wenn ein starker Wind dieses Schweizer Kreuz durcheinander gewirbelt hätte. Also es gibt so ganz verschiedene Lesarten. Man könnte fast auch so eine fast tagespolitische Lesart wählen, dass die Schweiz momentan starken Winden ausgesetzt ist, das Schweizer Kreuz wie ein bisschen lose ist und wieder daran ist, sich zusammenzuzurren. Und das finde ich das Spannende. Also wir wollen ja nicht althergebrachte Schweizer Identität kolportieren, sondern wir möchten zeigen, dass die Schweiz wirklich ein kulturelles Konstrukt ist und dieses kulturelle Konstrukt ist wandelbar und kann nur überleben, indem es auch elastisch bleibt.
Treffen Sie denn eigentlich hier in Amerika oder im Speziellen auch in New York auf so bestimmte Erwartungshaltungen, die man der Schweizer Kunst gegenüber hat, oder Vorstellungen, was Schweizer Kunst sein könnte?
Ich glaube nicht, dass der Schweizer Kunst ist international und ich glaube, die Leute erwarten mehr vom Schweizer Institut, weil wir einen hervorragenden Ruf haben als exciting place. Und ich glaube, die Leute werden enttäuscht, wenn wir plötzlich aufhören würden, uns selbst zu übertreffen und auch die Institution selbst immer wieder neu zu erfinden, neue Dinge zu wagen. Also jetzt haben wir zum Beispiel eine Gruppenausstellung kuratiert von John Miller. Der hat noch nie kuratiert, hat dann diese Ausstellung kuratiert Regift, also über das Wiederschenken, eigentlich ein Geschenk wieder weiterzuschenken. Und lustigerweise hat es plötzlich so eine Rezeption gegeben, ah, Regift ist genial, weil jetzt geht es der Wirtschaft so schlecht und wir müssen wieder beginnen, sozusagen sogar beim Schenken zu rezyklieren. Und plötzlich ist der Gegenwartsbezug da. Und das ist, glaube ich, das Interessante, also offen zu bleiben und Dinge geschehen lassen. Und ich glaube, das sind die besten Früchte der Arbeit.
Sie haben gesagt, das Swiss Institute gilt auch als so eine Art exciting place. Also es wurde ja auch in der New York Times so als quasi einer der Geheimtipps in der Kunstszene von New York auch gefeatured. Woran liegt das? Was haben Sie gemacht, was hier in dieser Stadt die Art von Aufmerksamkeit überhaupt herausholen kann?
Also ich glaube, ein Erfolg, also ein Teil des Erfolgs ist eben eigentlich diese Identität, Schweizer Institut und dann der Überraschungseffekt, dass wir versuchen, ein Competitor zu sein in Sachen Gegenwartskunst in Downtown Manhattan. Und wir sind erfolgreich, weil früh wichtige Künste gezeigt wurden, eben unerwartete Projekte. Und dass wir offenbar viel Freiheit genießen und wirklich tun können, was interessant ist in Sachen Gegenwartskunst. Und ich glaube, diese offene Plattform ist sehr erfolgreich.
Wie ist es denn eigentlich für Sie? Sie sind ja vorher, Sie haben ja angefangen im Mikromuseum zusammen mit Rhein Wolfs zu kuratieren, danach den Kunstverein in St. Gallen, die neue Kunsthalle in St. Gallen geleitet, eine kleine Kunsthalle in einer kleinen Stadt eigentlich, also auch für Schweizer Verhältnisse. Hat sich Ihre Arbeit als Kurator jetzt dadurch verändert, dass Sie in New York kuratieren? Haben Sie sich zusammen mit diesem Swiss Institute auch selber verändert?
Ich denke, die Stadt ist ein Beschleuniger. Ich glaube nicht, dass mich die Stadt verändert hat, aber sie hat Veränderungsprozesse, die sowieso da waren, beschleunigt. Weil es eine Stadt ist, die kompromisslos ist. Also entweder man trifft ins Schwarze oder man wird nicht wahrgenommen. Ja, das macht schon einen Unterschied. Es gibt viel mehr Druck. In der Schweiz gibt es aktive und passive. Sozusagen, in New York sind alle aktiv, jeder ist Unternehmer, jeder verkauft sich selbst. Also rein über das Aktivsein kann man sich nicht definieren, sondern die Frage ist, was machst du, wie machst du es, wann machst du es, unter welchen Vorzeichen machst du es und so weiter. Das zwingt schon zu Präzision. Und das ist eine gute Lehre, das ist ein gutes Trainingsfeld.
Werfen wir doch mal einen kurzen Blick auf Ihre Ausstellung und Sie erklären mir, uns, was diese Ausstellungsphilosophie da konkret zu bedeuten hat.
Gut.
Es ist ja wirklich ein toller Raum hier natürlich, den Sie haben.
Das Schöne ist, es ist so on the rocks. Es ist so ein Soho-Raum, eine Soho-Loft, wie sie seit 30 Jahren eigentlich unverändert angetroffen werden. So ist eigentlich ein industrielles Quartier, das sehr schnell gebaut wurde im 19. Jahrhundert. Und in den 60er Jahren sind all diese Firmen ausgezogen, also vor allem Textilfirmen und Glühbirnenfabriken. Und es gab diese ganzen Spaces. Künstler sind dann eingezogen und das Ganze wurde legalisiert durch einen Bürgermeister. Und es gab dann diese Tafeln an den Häusern, AIR, Artist in Residence, sechster Stock zum Beispiel. Und die Feuerwehr wusste dann, wenn das Gebäude brennt, ja, im sechsten Stock wohnt dann noch jemand. Und zwar eigentlich das erste legalisierte Wohnarbeitsmodell, das sehr wichtig wurde im Folgenden und kopiert wurde. Und heutzutage sind das natürlich ganz andere finanzielle Bürden, die man auf sich nehmen muss, wenn man in Soho leben und arbeiten will. Und es gibt nicht mehr so viele Spaces wie wir, die eigentlich versuchen, eigentlich das Ganze sehr einfach und tief zu halten.
Ja, wir stehen jetzt am Ende dieses Loftraumes mit diesen gusseisernen Säulen, dem einfachen Holzboden, ganz einfachen Einbauten eigentlich. Und das sieht ja alles sehr improvisiert aus, aber ist natürlich finanziell auch ein gigantischer Aufwand, so einen Raum hier in Soho zu mieten.
Es ist eine finanzielle Belastung. Also sie ist tragbar und sie scheint weiterhin tragbar zu sein für uns dank der Krise. Als der Landlord, wir müssen dieses Jahr eigentlich unseren Mietvertrag neu verhandeln und das schaut jetzt viel besser aus als vor 9 Monaten. Aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man einen großartigen Raum hat, weil man schließlich Künstler einlädt und diese Künstler auffordert, etwas zu tun für diesen Raum. Und ich denke, Künstler haben natürlich sowieso ein großes Wissen über Räume und eine große Neugierde. Und das ist eine komplett andere Geschichte natürlich, wenn man eine Ausstellung in einer Wohnung macht oder in einem Raum, wo die Deckenhöhe 3,50 Meter ist und eine gewisse Großzügigkeit da ist. Gleichzeitig ist dieser Raum auch relativ neutral. Ich habe auch versucht, alle Einbauten zu eliminieren, um möglichst jedem Künstler die Chance zu geben, den Raum neu zu erfinden und neu zu besetzen.
Sie hätten eigentlich ausziehen müssen diesen Sommer, also wenn die Krise nicht gekommen wäre, weil sich dieser Mietpreis so dermaßen erhöht hat für diese wunderbaren Räume hier. Jetzt bleiben Sie wahrscheinlich hier. Was ist Soho heute für ein Raum für die Kunst? Hat ja geheißen, es sind ganz viele Galerien eigentlich weggezogen. Was findet hier noch statt?
Es gibt nach wie vor ein gutes Netz an Galerien und auch an Not-for-Profit-Räumen, also Artist Spaces um die Ecke. Aber es gibt auch Galerien, die teilweise spannende Ausstellungen programmieren, wie Team Gallery, Deitch Projects. Dann ist das New Museum nicht so weit weg. Das sind vielleicht 5 Blocks von hier, also zu Fuß sind das 6-7 Minuten. Und ich glaube, Soho hat natürlich viele Angebote. Man kann immer einen Besuch im Swiss Institute kombinieren mit einem Einkauf oder mit einem Besuch einer anderen Institution.
Wollen wir vielleicht nochmal zurück in Ihr Büro gehen? Ich habe mir noch ein Zitat aufgeschrieben, ja, das mich gerade interessieren würde, auch so in Bezug auf die Krise hier. Ja.
Mahnung wird die nächste Ausstellung sein. Also das ist eine sehr aufwendige Ausstellung mit historischen Exponaten auch, also mit einer Installation, das lachsfarbene Boudoir von 1973 und Fotoserien auch aus den 70er Jahren. Also das wird ein großer Aufwand. Nach der Sommerpause im September werden wir 2 Ausstellungen eröffnen, aber wir werden sparen müssen und vermutlich ja neue Produktionsweisen erfinden müssen.
Sie sagen, auch Sie sind von der Krise so ein bisschen eingeholt worden. Ich habe mir ein Zitat aufgeschrieben, dass Sie über Ihr eigenes Kuratieren, was Sie mal gesagt haben. Sie haben mal gesagt, gute Kunst schneidet ein Stück Realität aus der Wirklichkeit heraus, die an uns vorbeirast und lässt uns dieses Stück in einer Laborsituation neu erfahren. Es würde mich natürlich interessieren, als Sie nach New York gekommen sind vor 3 Jahren, da war einer der größten Kunstbooms aller Zeiten überhaupt. Unterdessen hat sich die Situation maßgeblich geändert. Es werden hier in Amerika ja auch Diskussionen darüber geführt, dass ganze Museen geschlossen werden jetzt wegen dieser großen Finanzkrise, wegen dieser ganzen ökonomischen Probleme hier in Amerika. Sie haben gesagt, Sie müssen auch neue Produktionsweisen finden. Wie ist die Krise bei Ihnen angekommen?
Also klar haben wir weniger Einkünfte. Wir haben ja so ein Patchwork an Fundings. Wir haben Geld von Pro Helvetia einerseits. Wir haben auch ein Endowment, das an der Börse investiert ist.
Ein Endowment?
Ein Endowment ist eigentlich wie eine Häufung von Geld. Es war wie ein Jubiläumskonto, das investiert ist. Und natürlich hat der Wert des Endowments hat abgenommen. Es ist natürlich auch schwieriger. Also wir haben eine Corporate Campaign, Schweizer Unternehmen in Amerika, aber auch individuelle Mitglieder unterstützen uns. Wir kriegen Stiftungsgelder, zum Beispiel auch von der Stadt New York, aber auch von privaten Stiftungen. Und wir haben ein Benefits-Dinner und eine Auktion jeweils im November, wo wir auch einen großen Teil des Budgets einfahren müssen. Und das ist ein sportliches Ziel und ist natürlich konjunkturabhängig. Also wir haben durchaus Einnahmen, die die gefährdet sind. Und das heißt, wir sind jetzt daran, das Budget zu revidieren und Kosten zu sparen. Ich denke, man müsste eigentlich wie eine Gegenbewegung auslösen. Ich glaube, Kunst ist ein fester Wert und Kunst ist nicht konjunkturabhängig. Die Kunstgeschichte ist immer weit gegangen und man kann eigentlich nicht sagen, dass es unbedingt viel Geld braucht, um Kunst zu machen und Kunst zu produzieren. Es gibt hervorragende Epochen in der Kunstgeschichte, wo Künstler mit wenigen Mitteln großartige Kunst gemacht haben. Es ist einfach so, dass die Kunst sich adaptiert an die Möglichkeiten, an die finanziellen Möglichkeiten, die geboten werden, und die Krisen dann in vielen Fällen auch zum Beispiel Konzeptkunst begünstigt haben oder andere Kunstformen, die einfach weniger aufwendig sind von der Produktion her.
Sie arbeiten ja in Ihrer kuratorischen Arbeit eben häufig auch so in einem sehr engen Austausch, sagen wir mal, mit der Welt, in der wir sonst leben, also außerhalb der Kunst. Also sehen hier auch sehr enge Beziehungen. Wird diese Krise, diese große Finanzkrise bei Ihnen als Kurator auch eine Rolle spielen, vom thematischen, vom inhaltlichen her?
Mich interessiert es nicht, die Welt zu illustrieren oder darzustellen. Ich habe mich vor ein paar Jahren nach begonnen, ein bisschen mehr abzuwenden, mich mehr der Kunst zuzuwenden, weil die Kunst eine Form von Realität generiert, die ich sehr wertvoll finde. Ich finde es fast spannender, wieder ein bisschen zuzutun und der Kunst ihren Raum zu geben. Und dass die Kunst wieder eigentlich manchmal künstlerisch, manchmal auch ein bisschen späk sein kann, ihre eigene Agenda hat, ihre eigenen Interessen.
Als Sie hier angefangen haben, haben Sie auch gesagt, sympathisch wollen Sie sein. Sie haben aber auch gesagt, Sie wollen rebellisch sein. Ist diese Rebellion mit der Krise auch ein bisschen verschwunden?
Ich meine, es ist schön, rebellisch sein zu wollen. Es ist natürlich fast ein bisschen ein Marketing-Coup, ein Rebell sein zu wollen. Also wir sind alle in einer Mediengesellschaft zu Hause und es braucht mehr als den Kunstkontext, um rebellisch zu sein, glaube ich. Also es ist sehr schwierig geworden, rebellisch zu sein, denke ich.
Sie sind ja hier auch in unmittelbarer Nähe des Finanzzentrums an der Wall Street. Wenn Sie jetzt sagen müssten, wie die Krise, so diese ganze Kunstwelt, die Atmosphäre hier in New York verändert hat, was sagen Sie da?
Ich versuche wirklich, was jetzt passiert, an den Finanzmärkten ein bisschen breiter anzuschauen. Und ich denke, wir sind eine Kultur. Also wir teilen die gleiche Kultur, die Finanzkultur teilt dieselbe Realität wie die Kunst. Es hat auch viel damit zu tun, also was wir gesehen haben in den letzten Jahren, ist ein entfesselter Kapitalismus gewesen. Und das hat vieles ermöglicht. Es ist natürlich auch übergeschwappt in ein Mehr an Geld für die visuelle Kultur, für das Design. Es hat natürlich auch zu tun mit verschiedenen Medien. Das visuelle Medium hat eine hohe wirtschaftliche Verantwortung, das Bildmedium, viel höher, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Aber ich denke, wir teilen eine Kultur. Es ist ja nicht so, dass einfach ein paar Dinge schiefgelaufen sind und jetzt haben wir kein Geld mehr, oh weh. Sondern es war Teil einer kulturellen Entwicklung. Es hat vermutlich auch zu tun, letztendlich mit dem Ende des Kalten Krieges, und dass der Kapitalismus ein bisschen hochnäsig geworden ist und auch viele Erfahrungswerte einfach in den Wind geschlagen hat. Also man hat Dinge getan, die man nie hätte tun sollen nach klassisch wirtschaftlichen Leitlinien. Aber es hat damit zu tun mit dieser Hoffnung und mit diesen neuen Freiheiten, mit diesen unbegrenzten Möglichkeiten, die man plötzlich gelebt hat. Und jetzt sind die Gänzen trotzdem manifest geworden.
Wo liegen denn die Chancen dieser Krise für Sie, für die Kunst und für das Kunstmachen?
Die Chance in der Kunstwelt ist sicher das Zusammenrücken. Also ich glaube, das Ganze wird sich nivellieren und man wird sich mehr auch über Kunst als Kunst finden mit den anderen Partnern in der Kunstwelt und nicht so sehr über Kunst als Erfolgsstory. Also ich glaube, es gibt halt mehr Menschen, die dabei sein wollten in dieser Ära Kunst als Erfolgszeug. Und jetzt ist Kunst einfach wieder nur Kunst, denke ich. Ich glaube, es wird sich wieder so zurückschneiden auf das Wesentliche und auf die wesentlichen Fragen. und auf die wesentlichen Möglichkeiten, die sich dieser Kunst bieten. Ich glaube, diese Erläuterung wird die Dinge wieder ein bisschen einfacher machen. Nicht besser, aber einfach durchschaubar.
Gianni Jetzer, der Direktor des Swiss Institute in New York, macht bei seiner Einschätzung der Bedeutung der Finanzkrise für die Kunst auf Understatement und Schadenbegrenzung, wie viele Kunstschaffende diesseits und jenseits des großen Teiches. Er betont, wie viele andere, die Chancen der Krise, das Zusammenrücken der Akteure, die intensiven Diskussionen, die Konzentration auf die Kunst selber, die nun wieder möglich sein sollen. Jetzt hat es dabei leichter als viele seiner Kolleginnen in den Vereinigten Staaten, ist doch die Hälfte seines Budgets durch die Pro Helvetia gesichert, während die Kunstinstitutionen in Amerika nur sehr wenig öffentliche Gelder erhalten. Aber vielleicht ergibt sich gerade aus dieser Situation eine neue Chance für das Swiss Institut, nämlich zwar mit weniger Geld als bisher, doch immer noch über mehr Finanzen als die meisten anderen zu verfügen und so gerade in Zeiten der Krise aufzufallen. Gianni Jetzer bleiben von seiner fünfjährigen Amtszeit in New York noch 2 Jahre. Wir sind gespannt, wie er diese nutzen wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.